Guten Morgen, schön wieder hier zu sein. Ja, wir sind mitten im Advent und wir haben jetzt schon einige Texte gehört und auch einiges gehört. Und ich denke, das ist auch gut so. Also mir geht es, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wie es euch geht, aber irgendwie ist die Adventszeit immer voll. Und es sollte doch eigentlich, so in meinen Augen mindestens, eine Zeit der Besinnung sein, des darüber Nachdenkens, was Gott hier getan hat, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und eben auch, aber auch, dass er wiederkommen wird. Aber wie sieht die Realität aus? Doch gefüllt mit Weihnachtsstress, Vorweihnachtsstress, Hektik, Verpflichtung. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist der Terminkalender wieder voll. Und ich bin froh, dass wir solche Texte, solche Gottesdienste haben und solche Lieder, die uns helfen, uns darauf zu besinnen. Auch dieser Predigttext ist ein Text, der in dieser Adventszeit angegeben ist als Predigttext. Aber als ich ihn das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was hat das bitte mit Advent zu tun? Wer ist auf die Idee gekommen, diesen Text da hineinzustellen? Ein Text an eine Gemeinde, in der es brodelte, voller Spannungen, in der sich die Christen gegenseitig als schwach oder stark tituliert haben, die den Glauben des anderen beurteilten, ja verurteilten. So weit, dass sie verächtlich oft auf den anderen herabgeschaut haben. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus den Text, den wir heute hören und betrachten, um ihren Blick wieder auf das Wesentliche zu lenken. Was verbindet uns eigentlich als Christen miteinander? Was würden wir antworten, wenn uns jemand fragt, was verbindet uns hier miteinander? Was verbindet uns mit anderen Christen in anderen Gemeinden? In München, in Deutschland, weltweit? Was würden wir antworten? Ich lese den Text nach der neuen Genfer Übersetzung einmal. Römer 15, die Verse 4 bis 13. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch von gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn allen einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hat, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ja, ein langer Text. Und ich habe mir überlegt, was sind diese Punkte, die uns verbinden? Das Erste, was mir hier dann aufgefallen ist, ist der Punkt, wir sind alles Lernende. Wir sind alle Lernende. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber die Aussage, die Paulus hier macht, ja, wir sollen sogar lernen, und er schließt sich mit ein. Er sagt nicht, ihr Anfänger im Glauben, lernt mal. Oder XY muss noch was lernen, sondern sagt, wir alle sind Lernende. Was lernen wir denn? Welche Gedanken und Gefühle verbinden wir damit, wenn wir an Lernen denken? Welche Erfahrungen haben wir gemacht in Schule, Ausbildung, in unserem Leben? Sind es eher negative, so Leistungsdruck, sich ständig anstrengen müssen, unnötiges Wissen anhäufen? Ja, manchmal hat man ja so den Eindruck, jedenfalls in der Schulzeit, mir ist so eine Begebenheit eingefallen, als wir da mal so mit Geometrie angefangen hat, sollten wir den Winkel berechnen, in welchen wir das Leuchtfeuer sehen. Und ich sage, wann brauche ich das jemals in meinem Leben? Ich sehe das Feuer, Leuchtfeuer, ich brauche es nicht berechnen. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Es geht ja gar nicht um Schulwissen. Er schreibt, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Was für eine Aussage. Die ganze Bibel für uns geschrieben. Nicht nur damals für die Römer. Nicht nur damals für das Volk Gottes, auch für uns. Das gilt uns heute noch genauso. Die ganze Bibel ist für uns geschrieben. Durch dieses Wort, das geht hier nicht um Regeln lernen oder um Wissen oder als Christ sollen wir dies und das tun. Es ist das Wort Gottes. Er will zu uns reden. Er spricht zu uns. Denn Gott selber sagt hier, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden oder nach anderer Lesart getröstet werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Nochmals, Gott möchte uns ermutigen. Er möchte, dass wir durchhalten. Er möchte, dass sich unsere Hoffnung erfüllt. Und welche Hoffnung haben wir denn als Christen? Zum einen ja, dass sich Gott an seine Zusagen hält, dass das, was in seinem Wort steht, auch Wirklichkeit ist. Dass er bei uns ist. Dass Jesus eines Tages wiederkommen, hier spielt Advent mit rein. Er wird eines Tages wiederkommen, das hat er in seinem Wort versprochen. Und damit auch unsere Hoffnung auf die Auferstehung, aber auch damit, dass wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein werden. Und hier haben wir auch die Verbindung, die erste Verbindung eigentlich zur Adventszeit. Und für mich ist diese Aussage, die hier steht, eigentlich der Schlüsselvers zu dem ganzen Text. Also wir dürfen Lernende sein. Wir sind es. Und das heißt auch sein Wort lesen, darin forschen, ja, in Verbindung bleiben. Das Zweite, Jesus Christus ist der Maßstab. Gott helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Wollen wir das denn nicht? Ist das nicht genau unser Wunsch? Wie haben denn die Jünger gelernt, indem sie mit ihm mitgegangen sind, zugehört haben, abgeschaut haben, Fragen gestellt? Und wir heute? Jesus hat uns versprochen, dass er immer bei uns ist, dass er mit uns geht. Wir nennen uns Nachfolger, wir folgen ihm nach. Und wir können auch heute fragen, durchs Gebet, durch sein Wort können wir vieles nachlesen. Doch wenn ich so mich anschaue, dann weiß ich, dass das so oft so gar nicht so einfach ist. Wenn der andere so ganz anders denkt als ich, wenn er so ganz anders handelt und ich ihn nicht verstehe und vielleicht auch seinen Glauben komplett anders lebt, als ich es tue, da ist nicht immer meine erste Frage, wie würde Jesus jetzt reagieren? Da kommen schnell auch ein paar andere Gedanken. Und ich denke, Paulus wusste auch darum. Deswegen formulierte er es wohl auch so als Gebet, als Wunsch, als Bitte. Er, Gott, helfe euch. Der nächste Punkt, wir sind berufen, einmütig Gott zu loben. Gott möchte, dass er ihn alle einmütig mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus lenkt hier bewusst den Blick der Christen weg von den Problemen, die sie in der Gemeinde hatten, um wieder ganz neu auf Gott hin. Um ihn geht es doch. Es geht doch um Gott. Das Ziel ist, gemeinsam, miteinander, einmütig Gott zu loben. Und das, wie loben wir denn Gott? Durch das, was wir sagen, also wenn wir jetzt reden, wenn wir beten, wenn wir ihn bezeugen, aber auch eben, dass wir eben miteinander, wie wir miteinander umgehen. Also alles, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, soll uns helfen, Gott zu ihm zu ehren, ihn groß zu machen. Und wie es vorhin gesagt hat, wir sind nicht immer alleine in der Lage dazu, aber er will uns ja helfen. Und noch ein weiterer Punkt, der jetzt ein bisschen ausführlicher ist. Wir ehren gemeinsam durch gegenseitige Annahme. Ist vielleicht auch etwas ungewöhnlich, aber hier steht, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen habt. Ich weiß nicht, was bei euch, bei Ihnen durch den Kopf geht, wenn ihr an Ehren, Gott Ehren denkt. Ich muss ehrlich sagen, das wäre nicht das Erste, was mir eingefallen wäre, wenn es darum geht, wenn mich jemand gefragt hat, wie ehren wir Gott? Gott ehren durch ihn loben, durch Gebet, durch Lob, durch Lieder, von seinem Handeln erzählen, aber den anderen annehmen. Aber genau das, darum geht es hier. Wir ehren doch Gott, wenn wir so lieben, wie er es möchte. Wenn wir so leben, wenn wir seinen Willen tun, dann ehren wir Gott. Wir sollen Täter und nicht nur Hörer sein des Wortes. Und dazu zählt auch, den anderen anzunehmen. So wie Christus uns angenommen hat. Und da ist ja schon die große Herausforderung. Die Frage ist, wie hat denn uns Jesus angenommen? Wie hat denn Christus uns angenommen? Und wenn wir, Paulus schreibt es in ein paar Kapiteln vorher schon, Jesus hat uns angenommen, als wir noch Sünder waren. Er hat uns angenommen, als wir schwach waren. Da spricht er nochmal in Römer 5 davon. Er hat uns ohne Vorbedingungen geliebt. So wie wir waren, so wie wir sind, liebt er uns. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, fällt uns vielleicht noch der eine oder andere Punkt ein. Und er sagt, und das ist die Art und Weise, wie ihr euch gegenseitig annehmen sollt. Ohne Vorbedingungen. Geliebt. Liebt einander. Ohne zu gucken, ist der andere stark oder schwach. Den anderen so annehmen, wenn wir das tun, dann ehren wir Gott. Und in der Gemeinde in Rom war das ein großes Problem. Gerade zwischen den Judenchristen und den Christen aus den anderen Völkern. Die Judenchristen konnten nicht begreifen, dass auch die anderen auf einmal zum Volk Gottes dazugehören sollten. Schließlich hatte doch Gott ihnen die ganzen Verheißungen gegeben. Wir haben es vorhin vom Zacharias gehört, der auch gesagt hat, er ist zu seinem Volk gekommen. Und das stimmt ja auch, er ist zu seinem Volk gekommen. der Messias. Und andererseits waren auch viele Heidenchristen der Meinung, Gott hat sein Volk verworfen. Jetzt sind sie an der Reihe, weil sie haben ihn ja abgelehnt und waren überzeugt, dass Gott die Juden ins Abseits gestellt hat. Wie ist das bei uns? Ich denke, heute ist das jetzt nicht mehr so eine Frage zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Wir gehören ja alle eigentlich dazu, zu den Heidenchristen, aus den anderen Völkern. Aber sind wir wirklich frei davon zu beurteilen, wer ist jetzt Christ und wer nicht? Gibt es nicht manchmal Sätze, vielleicht nur im Kopf, nur versteckt, wo wir denken, der will Christ sein? So wie der redet, so wie der handelt, so wie der seinen Glauben lebt? Oder ob die Umkehr echt ist, das muss er erst noch mal beweisen. Mir fielen dazu einige Kommentare, also ich glaube nicht, dass das hier ein Thema in der Gemeinde ist, aber mir fielen einige Kommentare wieder ein oder so wieder, kamen wieder in den Sinn, die ich mal gelesen habe, in den sozialen Medien, als Nina Hagen zum Glauben gekommen ist und von ihrer Umkehr, von ihrer Hinkehr zu Gott berichtet hat, zu Jesus und gesagt, dass sie jetzt Christ ist und dass sie Jesus in ihr Herz aufgenommen hat. Und da war viel Zweifel. Und er sagt, nein, so sollen wir nicht damit umgehen. Wie gesagt, in Rom war es ein Problem und Paulus legt jetzt in den nächsten Versen ausgiebig dar, dass Gott auch für die Heiden gekommen ist. Für die Juden auch. Auch für die Juden. Das hat er aber vorher auch schon in den Kapiteln vorher sehr ausführlich berichtet. Weil er sagt, Gott ist treu. Er steht zu seinem Volk, zu seiner Berufung. Wir haben, wie gesagt, ja auch beim Zacharias schon gehört. Doch Gott ist nicht nur treu, sondern er ist auch ein barmherziger Gott. Und so zieht sich durch das ganze Alte Testament immer wieder die Aufforderung, an alle Völker ihn zu loben. Und das ist ja der Grund, weswegen wir heute hier sitzen können, hier stehen können und Gott zu loben. Weil es eben für alle Völker gekommen ist, für alle Menschen. Und ich möchte nur mal, und es ist interessant, dass Paulus hier wirklich aus allen Bereichen vom Alten Testament zitiert. Er zitiert die folgenden Verse, einmal aus der Tora, aus den Psalmen und aus den Propheten. Also von ersten Seiten an geht es immer um alles. Ich lese noch mal die Stelle aus 5. Mose 32, 43, also aus der Tora, schreibt er, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Oder aus Psalm 117, ein ganzer Psalm, der nur an die Heiden, also aus den anderen Völkern gerichtet war. Immer wie, da heißt es, lobet den Herrn alle Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Oder nach Luther, preiset ihn alle Völker. Und bei den Propheten, die bekannte Stelle, die ja auch im Advent sehr gerne hergenommen wird, die uns zeigt, dass Jesus gekommen ist für alle, Jesaja 11, Vers 10. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Und das sind doch auch wieder so diese adventliche Zusage. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Und sind es nicht gerade diese Zusagen Gottes, seine Barmherzigkeit, dass wir überhaupt mit Gott unterwegs sein dürfen, mit ihm leben, auf ihn hoffen? Denn wer ist denn der Spross? Es ist Jesus, so wie wir es auch in dem alten Adventslied singen, es ist ein Ros entsprungen. Ja, was verbindet uns miteinander? In diesem Text hier spricht Paulus einige an und ich denke, wenn wir weiter forschen, finden wir vielleicht noch mehr. Wir sind alles Lernende. Wir dürfen sein Wort studieren. Wir dürfen mit ihm darin in Verbindung bleiben. Wir dürfen mit ihm leben. und lernen, was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein. Jesus Christus ist der Maßstab für unser Leben. Das ist das, was uns verbindet und da zielorientiert auf Jesus zu schauen. Und wir sind eben berufen dazu, einmütig Gott zu loben. Unser Leben hat eine Richtung, die Hoffnung einmal auf die Ewigkeit, aber auch hier schon miteinander Gott zu loben. Und wie wir miteinander umgehen, zeigt, ob wir ihn ehren. Wenn wir ehren Gott, und wenn wir den anderen annehmen, so wie er uns angenommen hat. Und weil wir aus dieser Hoffnung heraus, dass Gott dabei ist, dass er uns hilft, dass er unserem Leben überhaupt Hoffnung und Ziel gibt, Leben, schließt auch Paulus diesen Abschnitt mit einem Segenswunsch ab. Und damit möchte ich auch diese Predigt beenden. Da heißt es, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und das wünsche ich uns auch. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, ich möchte danken, dass du zu deinem Wort stehst, dass du Jesus in diese Welt geschickt hast, dass wir heute hier stehen dürfen und dich loben und preisen für deine Größe, für deine Macht, für dein einzigartiges Handeln. Ich möchte danken, dass du als der lebendige Gott mitten unter uns bist, dass du uns leitest und führst, dass du unserem Leben Hoffnung gibst, über unser Leben hier auf dieser Welt hinaus. Danke, dass du uns kennst und liebst. Du kennst unsere Stärken, unsere Schwächen. Du weißt, wo wir auch noch mehr dich als Maßstab brauchen. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, dass du unser Leben immer mehr prägst, uns ausrichtest, und dass wir immer mehr von dieser Hoffnung auch in unserem Leben ausstrahlen. Amen.